Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Euer Ab 21 Podcast mit Judith Ebert. Drei Elternfamilie. Da denkt ihr vielleicht zuallererst an ein homosexuelles Paar und eine dritte Person, die zusammen Kinder haben. Gibt's auch. Es geht aber auch so wie bei Almut und Christoph. Almut und Christoph sind verheiratet und haben Zwillinge. Die Kids sind ein Jahr alt. Und dann gibt es noch Johanna. Mit ihr ist keiner der beiden in einer Liebesbeziehung, aber zusammen mit Johanna bilden Almut und Christoph eine Drei-Eltern-Familie. Almut, die genetische Mama der Zwillinge, und Johanna, die soziale Mama, erzählen beide gleich, warum ihr Familienmodell für sie und die Kinder das Richtige ist. Und danach kommt noch Jochen König zu Wort. Er hat zwei Kinder von drei Frauen. Mit zwei Frauen von ihnen lebt er aktuell zusammen. Aber erstmal habe ich Johanna und Almut gesprochen und sie gefragt. Du bist ja genetisch gesehen die Mutter deiner Zwillingstöchter und du, Johanna, bist eine sehr enge Freundin, die aber genauso viel Zeit mit den Kindern verbringt. Die Kinder haben aber schon Begriffe für euch, oder?
Genau, also Christoph und ich wollten gerne den Kindern nicht beibringen, Mama und Papa zu sagen. Irgendwie kam uns das so konditionierungsmäßig vor. Also wir werden sie nicht verbieten, wenn sie das irgendwann zu uns sagen wollen, aber wir wollten es ihnen halt nicht beibringen und deswegen sagen sie zu mir eben eher was almutmäßig klingt, so Alu oder so. Und zu Christoph Krö, für mehr gibt's, mehr kommt da noch nicht. Und Nana sagen sie zu Johanna, aber generell sagen sie das nicht besonders oft.
Jetzt kommt ja eine Frage ganz oft, wenn ihr irgendwo zu dritt auftaucht, na, wer hat denn da was mit wem? Nervt euch die Frage?
Die nervt manchmal schon. Ich finde, es hängt sehr von der Situation ab. Also es gibt Situationen und Tage und Leute, da habe ich keine Lust, das zu erklären. Und dann, wenn ich aber das Gefühl habe, das sind Leute, die sind da auch cool mit und die haben auch wirklich ein Interesse daran zu erfahren, wie wir leben, dann erkläre ich das schon mal. Und die Frage, wer hat da was mit wem, geht auch meistens ja damit einher, wer sind denn eigentlich die biologischen Eltern?
Und wie ist die Konstellation mit der dritten Person? Ist ja dann meistens so das, was dann
genau, also warum, ne, bin ich dann da noch mit dabei? Also wie ist denn meine Beziehung?
Genau. Das wäre jetzt dann auch die Frage, die sich mir stellt. Was ist das für eine Konstellation? Wieso nennt ihr euch jetzt Drei-Eltern-Familie? Habt ihr irgendwie beschlossen, dass ihr einen Begriff braucht für die Art eures Zusammenlebens? Ihr könntet ja auch einfach sagen, wir sind eine WG.
Damit haben wir auch tatsächlich angefangen. Also wir sind zusammengezogen mit dem Ding, wir sind eine WG und zu dieser WG gehören Kinder und ich als Mitbewohnerin werde auch eine wichtige Bezugsperson im Leben der Kinder und werde irgendwie mit Verantwortung für die übernehmen. Und es hat sich aber dann entwickelt, okay, wir sind eine WG, der nächste Begriff war dann so, naja, wir sind eine Sorgegemeinschaft, Care-Community-mäßig, den fanden wir dann aber irgendwie sperrig und dann irgendwann waren wir so, naja, eigentlich sind wir eine Familie und das fühlt sich auch gut an. Es beschreibt schon, dass ich ein engeres Verhältnis zu den Kindern habe, als wenn ich sage, naja, das sind die Kinder meiner Mitbewohner.
Und so heißt es, ich übernehme auch Verantwortung.
Genau, ich übernehme mit Verantwortung. Ich bin eine Bezugsperson für die Kinder. Ich bin wichtig in deren Leben. Und das ist auch nichts, was ich jetzt nur gerade mal für eine gewisse Zeit lang mache, sondern in unserer Vorstellung ist das auch was, was so weitergehen wird.
Wie teilt ihr euch denn die Aufgaben in eurer Familie auf, sodass es dann wirklich relativ gleichberechtigt ist?
Das ist ein guter Punkt. Ich studiere noch und die anderen beiden sind lohnarbeitend und dadurch passiert es schon so, dass Kinder abholen nachmittags von der Kita und dann irgendwie nachmittags was mit denen machen und so. Hängt schon viel an mir, aber was für mich wirklich eine Veränderung ist oder was ich einfach sehr, sehr schätze an dieser Konstellation ist, dass es für mich nicht automatisch auch ein Gender und ein Paarkonflikt mitbringt. Also wo ich als ein Eltern von drei, weiß ich nicht, ich verbringe viel Zeit mit den Kindern, habe deswegen zum Beispiel über die Klamottensituation der Kinder einfach, glaube ich, einen guten Überblick im Vergleich zu den anderen beiden. Aber das ist eben auch nicht so ein typisches, naja, ich bin die Frau, deswegen habe ich das und so, sondern es ist das eben ein, naja, ich mache halt das gerade viel und deswegen, ja.
Hast du den Überblick?
Ja, ist es halt einfach so, genau. Und es ist aber zum Beispiel perspektivisch auf jeden Fall so, dass sich das auch ändern wird.
Gibt es eigentlich auch Momente, wo du denkst so, puh, gut, dass ich doch nicht die leibliche Mutter bin?
Den gab es bisher noch nicht.
Also, Ernsthaft?
Nee, ich frage mich gerade, was das für Momente sein sollen. Natürlich haben die mal schlechte Tage und natürlich haben die mal schlechte Laune oder sind müde oder krank und quengelig. Aber ich hatte bisher jetzt noch nicht den Moment, dass ich denke, oh, ich muss sie jetzt abgeben, weil jetzt gehen sie mir auf die Nerven.
Nee, ist einfach, man kann ja auch einfach mal denken, in einem Moment, wo man zum Beispiel im Bett liegt, ein gutes Buch liest, könnte man ja auch mal denken, oh, das ist eigentlich ganz schön, dass ich die Verantwortung jetzt gerade nicht habe.
dadurch, dass wir zu dritt Eltern sind, es auch so ist, dass auch Almut oder Christoph mal den Moment haben können und sagen können, gerade habe ich echt keine Lust, gerade will ich jetzt mal dieses Buch lesen, kannst du die Kinder ins Bett bringen oder kannst du die Kinder baden? So. Und das ist auch ein Vorteil dieser Konstellation, dass das möglich ist oder dass die anderen beiden eben auch einen festen Abend in der Woche haben, den sie als Paar gestalten können, weil ich die Kinder abends ins Bett bringe.
Das klingt so ein bisschen wie ein Au-pair, ne? Wenn man jetzt mal,
ja.
Diese Konstellation klingt so, klar, ein Au-pair hat natürlich nicht halb so viele Rechte, wie du die hast, Johanna, ihr seid ja befreundet. Aber so generell diese Konstellation, dass jemand mit im Haus ist, mit in der Wohnung ist, ist so ein bisschen dieses Au-pair-Ding, ne? Was ihr da so lebt.
Ja, genau, nur mit einem ganz großen Unterschied, nämlich Johanna und mir war irgendwann wichtig, dass wir uns gegenseitig versichert haben, wir würden nicht mehr einfach so wegziehen.
Ach, so weit seid ihr tatsächlich gegangen?
So weit sind wir tatsächlich, genau. Also Johanna hat so, also wir haben sozusagen, Christoph und ich haben die Zusage, dass Johanna eine wichtige Bezugsperson im Leben von den Kindern ist und auch nicht einfach nächstes Jahr einen Job irgendwo annimmt und geht. Und genauso haben wir zugesagt, wir würden jetzt auch nicht einfach so gehen, sondern das sind alles Sachen, die wir gemeinsam besprechen und aushandeln. Wirklich, also wir meinen das schon sehr, sehr ernst mit diesen drei Eltern.
Zwei Frauen, die, wenn man so will, beide die Mutterrolle übernehmen. Spielt Eifersucht da eine Rolle bei dir, Almut?
Ja, Eifersucht gab es für mich, aber in wirklich seltenen Momenten, also nicht oft. Zum Beispiel eben, Johanna hat die Nacht bei den Kindern geschlafen und Christoph und ich in einem anderen Raum. Und dann war in meiner Vorstellung halt so, ich mache die Tür auf morgens und die Kinder freuen sich einen Megakeks, dass ich da jetzt dann plötzlich wieder da bin. Und dann komme ich halt zur Tür raus und die gucken mich halt an und sind so, ach ja, du auch da so ungefähr. Und ich dachte, was? Und gleichzeitig dachte ich, hey, wie cool. Ne? Also wie normal das für die ist, eine Nacht und einen Vormittag mit Johanna zu verbringen und die überhaupt nicht mich vermissen. Also das piekt in dem Moment, ne, dass ich dachte, boah, was? Aber gleichzeitig ist es, glaube ich, was ich mir für das Leben von Jan und Lois auch wirklich wünsche. Also, dass wir mehr Leute sind, für die einfach wirklich eine Bereicherung ist und sich mit mehr Leuten vertraut und wohlfühlt.
Was ist denn eigentlich in Situationen, in denen ihr euch vielleicht bei der Kindererziehung mal nicht einig seid? Wie regelt ihr denn das dann?
Also, witzigerweise gab es, glaube ich, noch keine Situation, in der wir uns nicht einig waren. Wir sprechen über vieles. Geht halt bei so Sachen wie Impfen los oder wollen wir jetzt, dass einem der Kinder Blut abgenommen wird? Ich hätte mir das, also schon den Schritt vor dem, wir sind eine Dreielternfamilie, so also das Zusammenwohnen mit Almut und Christoph nicht vorstellen können, wenn ich nicht das Gefühl gehabt hätte, die Art, wie sie diese Kinder großziehen, passt zu dem, wie ich mir das vorstelle. Da das von vornherein so war, war es bisher noch nicht so, dass wir große Konflikte hätten.
Sag mal, wenn du jetzt irgendwann in die Situation kommen solltest, dass du selber einen Kinderwunsch hast, wie geht's denn dann weiter? Weil ihr sagtet, ihr wollt wirklich zusammenbleiben als Dreielternfamilie. Wie regelt ihr das dann oder habt ihr da noch gar nicht drüber nachgedacht?
Doch, da haben wir auf jeden Fall drüber nachgedacht. Also einmal, der Kinderwunsch ist auf jeden Fall da. So, das ist so, dass ich mir schon noch klar bin, dass ich gerne selbst erleben. Also ich liebe Jan und Lukas über alles, das ist nicht die Frage, aber ich möchte schon noch mal erleben, wie ist es denn selbst, schwanger zu sein und ein Kind zu bekommen. Das ist auf jeden Fall auch was, worüber wir sprechen. Also wenn ich Menschen kennenlerne, dann ist es vollkommen klar, das ist meine Familie und die gehören zu mir und die werden auch zu mir gehören für die Zukunft. Wer auch immer dann mit Eltern noch des Kindes wird, das ich bekomme, der wird es mit akzeptieren müssen und wir werden dann auch einen Weg finden, ob das jetzt tatsächlich ist, wir leben alle in einer großen Wohnung zusammen oder wir haben zwei Wohnungen, die nebeneinander liegen oder auf dem gleichen Grundstück, wie auch immer, das wird sich zeigen. Aber es steht für mich trotz alledem außer Frage, dass meine biologischen Kinder mit den Kindern, die ich schon habe, zusammen aufwachsen und dass, wenn sie sich Geschwister nennen, dann sind sie Geschwister und wenn sie irgendeinen anderen Begriff für sich haben wollen, dann haben sie den. Aber für mich sind sie es dann.
Genau, es wäre für mich auch so. Also ich kann mir auch total gut vorstellen, sozusagen Co-Mutter oder eben genauso wie Johanna jetzt irgendwie mit Elternteil von Jan und Lois ist, könnte ich mir auch vorstellen, Elternteil von Johannas Kindern zu sein.
Gibt es noch irgendwas, wo ihr sagt, das würden wir uns wünschen, also für uns als drei Elternfamilie, sei es, wie die Außenwelt auf euch reagiert oder was wo ihr euch für euch selber wünscht?
Wir haben gerade beide parallel mit dem sehr deutlich mit dem Kopf genickt. Das könnt ihr nur im Radio ja nicht hören. Also mein großer Wunsch ist, dass es rechtlich einfach auch mehr Anerkennung gibt. Klar, ich kann irgendwie eine Vollmacht für die Kita haben und so, aber ich habe keinerlei Rechte den Kindern gegenüber. Ich muss mich darauf verlassen, und das Vertrauen habe ich in Almut und Christoph, aber trotzdem muss ich mich darauf verlassen, dass wir uns nicht völlig zerstreiten und sie entscheiden, ich darf die Kinder nicht mehr sehen zum Beispiel. Aber trotz alledem ist es so, dass ich ja nirgendwo geltend machen kann, dass ich Kinder habe und dadurch eben auch zum Beispiel in die Position komme, diesen Job zu haben,
der mir abverlangt, dass ich so weit pendel, weil ich mir den nicht selbst gesucht habe, sondern es eine Stelle ist, der ich zugewiesen wurde, weil ich bin ja kinderlos und kann ja eben mal so umziehen, was ich halt nicht einfach so kann.
Und was sagst du, Almut?
Wir kommen da einfach immer wieder an Grenzen, bis hin zu sowas wie, wenn ich jetzt versterben würde, wäre es für Johanna auch gar nicht so einfach, die Kinder zu adoptieren, ohne Christoph zu heiraten. So eine Sachen finde ich...
Für ein bisschen absurd, ne?
Ja, wirklich genau absurd, hatte ich auch gerade im Kopf. Es ist wirklich absurd und...
Auch im Krankenhaus, ich meine, Johanna kann die ja nicht mehr einfach besuchen, sie ist ja nicht verwandt. Wenn ich daran denke, für euch drehen sich mir die Fußnägel hoch.
Ja, und da kann ich mir auch wirklich Horrorszenarien vorstellen, weiß ich nicht, irgendwas. Und die Kinder sind irgendwo und weil Johanna die nicht abholen darf oder so... Und die Kinder können dann 10-mal sagen, also wenn sie 5 sind, könnten die 10-mal sagen, das ist Johanna, meine Mama und die darf das und die ist mir wichtig. Und das würde ich mir wirklich wünschen, also dass es ein Konzept von sozialer Elternschaft gibt, das rechtlich möglich ist, mit mehr als 2 Menschen Eltern zu sein.
Johanna und das Ehepaar Almut und Christoph sind zusammen mit den Zwillingen eine 3-Eltern-Familie. Sie teilen sich die Verantwortung für die beiden Kinder und sehen sich auch alle 3 als gleichberechtigte Eltern.
Deutschlandfunk Nova.
Vater, Mutter, Kind, natürlich verheiratet. Das ist ja so der Klassiker in Sachen Familie. Die sogenannte Kernfamilie gibt es seit dem 17. Jahrhundert, als die Bürgerschicht aufgestiegen ist. Da ist Frau jungfräulich in die Ehe und dann wurden Kinder gemacht. Vater, Mutter, Kind hält sich bis heute, sieht allerdings im Schnitt so aus. Wir heiraten mit Anfang 30, lassen uns mit Mitte 40 wieder scheiden und haben im Schnitt 6 Sexualpartner in unserem Leben. Waren also nicht nur mit unserem Gatten im Bett. Allein dieser Fakt lässt schon ganz andere Familienmodelle zu. Und zwar jede Menge verschiedene. Jochen König hat zum Beispiel 2 Kinder mit 3 Frauen. Über sein Familienmodell hat er ein Buch geschrieben. Mama, Papa, Kind von Singles, Co-Eltern und anderen Familien und wir reden drüber. Ich habe ihn gefragt, er war hier im Studio, in deinem Buch stellst du die Frage Mama, Papa, Kind mit Fragezeichen. Wie definierst du denn ganz persönlich Familie?
Ich würde sagen, Familie kann ganz viel sein. Bei Familie geht es darum, dass Menschen dauerhaft verbindlich füreinander Verantwortung übernehmen und ob das dann aufgrund von genetischer Verwandtschaft oder sowas ist oder einfach aufgrund von einer freien Entscheidung. Das ist eigentlich dann irrelevant und dann kann eine Familie ein einzelner Erwachsener mit mehreren Kindern sein. Wenn ich mit meinen Kindern zu Hause bin, dann sind wir eine komplette Familie. Es kann aber auch eine Großfamilie sein, ne? Zu meiner Familie gehören auch noch andere Mütter dazu, letztendlich auch Großeltern, Tanten, Onkel und dann ist das alles Familie. Zusammen lebe ich mit meinen beiden Töchtern. Die sind 4 und 9 Jahre alt.
So kurz drüber nachdenken, wann hatte sie den Geburtstag?
4 und 9 Jahre alt und die sind etwa die Hälfte der Zeit bei mir und die andere Hälfte der Zeit bei ihren anderen Müttern.
Bei ihren anderen Müttern.
Genau, die Große ist dann bei ihrer Mutter, mit der ich früher mal auch zusammen war. Wir waren ein Liebespaar und genau, die Kleine ist dann bei ihren beiden anderen Müttern. Die habe ich zusammen mit einem lesbischen Paar.
Warst du mit einer von dem lesbischen Paar dann zusammen? Ich bin voll indiskret, ne?
Nee, das ist kein Problem.
Ich muss das jetzt, also das tut mir echt leid, das muss ich jetzt wissen.
Nee, ich habe mich ganz bewusst dazu entschieden, mit einer Person ein Kind zu bekommen, die eben gerade nicht meine Partnerin ist. Also mit einer befreundeten Person und genau.
Darf ich noch weiter indiskret nachfragen, warum du dich dafür bewusst entschieden hast?
Ja, das ist eine längere Geschichte. Also ich habe ein Kind eben, das ist meine größere Tochter, aus einer Liebesbeziehung und wir haben gemerkt, das ist gar nicht so einfach, gleichzeitig Liebespaar zu sein und Eltern zu sein. Da bleibt zwangsläufig irgendwas auf der Strecke, gerade am Anfang mit kleinen Kindern, wo es eben noch sehr anstrengend ist, wenig Zeit bleibt dann für die Paarbeziehung. Dann gab es die Trennung und auch da diese Erfahrung, dass es ganz schön schwierig ist, vorher Paar gewesen zu sein und Eltern zu sein. Und wir wollten uns vielleicht einfach nach der Trennung mal ein halbes Jahr aus dem Weg gehen, so Emotionen abkühlen lassen. Und auch das war nicht möglich, weil wir das Leben unserer gemeinsamen Tochter weiter organisieren mussten. Und ja, aus dieser Erfahrung heraus ist so diese Idee entstanden, ob es nicht viel einfacher wäre, ein Kind mit einer Person zu bekommen, die eben gerade nicht meine Partnerin ist oder war.
Ah, okay. Du wolltest also unbedingt oder gerne noch ein zweites Kind haben und hast dir überlegt, dass deine Freundin wahrscheinlich auch und habt euch überlegt, das passt ganz gut mit uns.
Genau, genau.
Okay.
Und dann kam ihre Partnerin noch mit dazu. Und dann haben wir uns irgendwann entschieden, okay, wir verstehen uns zu dritt als 3 gleichberechtigte Eltern unserer Tochter.
Habt ihr das schriftlich fixiert irgendwie?
Nee, haben wir nicht. Also wir
ist
haben
es nicht schwierig, wenn das, man das also nicht irgendwie vertraglich, so doof sich das anhört, aber wenn du zum Beispiel dein Kind in der Kita abholen willst, also musst du es irgendwie doch alles?
Genau, da müssen wir es schriftlich fixieren. Da braucht eine der Mütter eben eine Vollmacht, damit sie ihr Kind abholen darf oder auch damit die Erzieherin ihr Auskunft geben dürfen darüber, was mit ihrer Tochter den Tag so über passiert ist. Aber wirklich umfassend schriftlich fixiert haben wir es nicht. In Deutschland ist es nicht möglich, dass drei Personen gleich zusammen Eltern eines Kindes sind oder drei Personen das Sorgerecht haben. Und auch das schriftlich festzuhalten, hat im Zweifelsfall wenig Bestand gegenüber irgendwelchen Gerichten. So, das heißt, wir versuchen jede Entscheidung zu dritt zu treffen. Wir für uns verstehen uns als drei gleichberechtigte Eltern, aber auf rechtlicher Ebene ist das eben noch schwierig.
Aber was macht ihr, wenn ihr euch mal zerstreitet?
Ja, das kann im Prinzip ja allen Eltern passieren. Unser Vorteil ist, wir sind zu dritt. Das heißt, wenn zwei sich streiten, gibt es im Zweifelsfall immer noch eine dritte Person, die ein bisschen vermitteln kann.
So generell würdest du sagen, es gibt so ein bürgerliches Familienmodell, was ja vom Staat geschützt wird. Papa, Mama, Kind gibt es eigentlich so richtig nicht mehr im wahren Leben.
Doch, natürlich gibt es das noch. Natürlich leben noch Menschen so. Das, was sich nur verändert hat, ist nicht, dass es das nicht mehr gäbe oder dass es da jetzt nur noch so Co-Elternfamilien gäbe wie meine. Das stimmt ja mit der Realität nicht überein. Die Auswahl ist nur größer geworden, die Vielfalt ist größer geworden. Und ich finde es wichtig, dass diese Vielfalt eben auch ja, in der Öffentlichkeit, medial und so oder dann auch in der Rechtsprechung abgebildet wird.
Aber ärgert dich das nicht?
Ja, natürlich ärgert mich das, ne, dass der Staat sich im Prinzip an so einem Idealbild ausrichtet und an diesem Idealbild ganz viele scheitern oder ganz viele sich dann nicht wiederfinden. Und ich würde mir eine Familienpolitik wünschen, ja, die einfach die Realität berücksichtigt, die sich nach den Menschen richtet, wie die Menschen eben leben und nicht nach irgendeinem Idealbild, wie es vielleicht in den 50ern mal so war.
Und hast du das Gefühl, dass du mit deiner Art zu leben, dass du da doch ab und zu auf negative Reaktionen stößt? Ich meine, ich habe auch voll die indiskreten Fragen gestellt. Wahrscheinlich kriegst du die häufiger zu hören, oder?
Ja, genau. Ich muss mich häufig erklären und ich mache das auch gerne. Aber ja, das ist schon auch manchmal nervig, dass ich Fragen beantworten muss, die anderen nie gestellt werden. Ne? Genau. Dass ich immer so in diesem Druck bin, mich erklären zu müssen und ich immer gefragt werde, ach, geht es denn den Kindern auch gut in meiner Familie? Ja, das werde ich schon häufiger gefragt.
Das ist echt eine Frage, die gestellt wird, ja?
Ja, ja. Die Bandbreite an Reaktionen auf unsere Familie ist sehr groß. Es gibt die, die das irgendwie spannend finden, die das cool finden, die das auch für sich selbst vielleicht vorstellen könnten oder die mich danach nochmal genauer danach fragen, wie funktioniert eigentlich meine Familie, um zu gucken, ist das auch was für sie selbst? Aber es gibt auch die große Ablehnung. Es gibt immer noch diesen großen Druck, einer Mama, Papa, Kind, kleinen Familie, bürgerlichen Kleinfamilie zu entsprechen und alles andere ist irgendwie Abweichung. Und ich habe auch schon im Internet Kommentare bekommen, ich sei die Verkörperung Satans, um die heile Familie zu zerstören.
Oh, Hilfe.
Sowas.
Ernsthaft?
Ja.
Oh Gott. Was sagt denn deine Familie zu eurem Familienmodell?
Ach, ich würde sagen, die haben so eine Zeit gebraucht, um sich damit anzufreunden. die mussten also ein bisschen so einen Prozess mitmachen mit mir, mit uns. Und mittlerweile sind die aber stolze Großeltern. Und also in dem Moment, wo die Kinder da waren, ja, war es so völlig egal, wie jetzt die Familienkonstellation eigentlich genau aussieht. Dann ist das ein süßes Enkelkind und dann waren die Großeltern auch am Start.
Und wie ist es mit deinen süßen Kindern, wo wir gerade darüber sprachen, dass Menschen fragen, wie es euren Kindern geht? Wie kommen die klar? Ist es für die normal, dass sie zwei Mamas haben und einen Papa? Also die Kleine zumindest?
Genau, also für die ist das selbstverständlich. Ne? Die kennen erstmal nichts anderes. Unsere Familie ist die selbstverständlichste Familie der Welt für die. Und genau, die Große, die
guckt ja von außen ein bisschen mehr drauf, ne?
Genau, die kriegt das schon ganz gut mit und ich finde es aber ganz toll, wie selbstbewusst sie damit umgeht. Und ich habe auch schon erlebt, wie sie auf dem Spielplatz dann stolz gesagt hat, in meiner Familie gibt es aber mehr Mütter als in deiner. Und genau, sie ist aber auch die schon häufiger eben sich auch erklären muss und die dann genervt ist und wir reden beim Einschlafen dann darüber, dass sie schon wieder irgendwelchen anderen Kindern erklären musste, dass aber Kinder auch zwei Mütter haben können oder drei Elternteile und warum sie das denn immer erklären muss, warum nicht die Eltern dieser Kinder das denen mal erklären können, dass Familien unterschiedlich sind.
Das ist ja auch wahrscheinlich manchmal ein bisschen traurig, oder? Könnte ich mir vorstellen.
Weiß nicht, traurig glaube ich nicht, sondern eher so, ich glaube es ist wirklich eher so ein Genervtsein, sich ständig erklären zu müssen.
In deinem Buch, warum hast du das Fragezeichen hinter die Familie, die klassische, gesetzt?
Ich würde es in Frage stellen, eben, ne? Ist das die Norm, nach der alle Familien sich zu richten haben? Das war sie sicherlich für ein paar Jahrzehnte und ich würde das in Frage stellen und sagen, nö, Familie ist eben vielfältiger. Es gibt Einelternfamilien, Alleinerziehende, es gibt Patchworkfamilien, es gibt Regenbogenfamilien, es gibt Transeltern, es gibt Co-Elternfamilien. Die Bandbreite ist viel größer als dieses Mama-Papa-Kind.
Und was würdest du sagen, ist in Anführungsstrichen eine normale Familie oder gibt es das gar nicht mehr?
Es gibt keine Normalität. Diese Normalität ist konstruiert, ne? Irgendwie früher ist man wenn ArchäologInnen im Skelette ausgegraben haben und da war so ein Skelett mit Waffen, dann sind sie davon ausgegangen, das ist ein männliches Skelett. Wenn in einem Grab ein Skelett und Kinder waren, dann muss es ein weibliches Skelett sein, weil Frauen müssen sich vor 20.000 Jahren ja auch schon um die Kinder gekümmert haben, wenn sie es jetzt tun. Und wenn diese Skelette im Museum ausgestellt wurden, dann haben da die Museumsleute so Bilder gemalt von irgendwelchen bürgerlichen Kleinfamilien, um zu illustrieren, wie die in der Höhle gelebt haben. Das wurde so als so eine Normalität angenommen, ohne es eigentlich zu beweisen. Es wurde quasi vorausgesetzt, das, was eigentlich hätte bewiesen werden müssen, wurde vorausgesetzt als irgendeine Normalität. Und ja, Familien sind nicht normal, Familien sind nicht natürlich. Wenn Familien was sind, dann wandelbar und vielfältig.
Hm. Was würdest du dir noch wünschen für deine Familie? Also wir hatten es ja schon vom Staat, was so gefördert wird, was nicht gefördert wird und von Leuten, die blöde Reaktionen euch gegenüber an den Tag legen oder so. Was würdest du dir wünschen, wo du sagen würdest, das wäre noch schön, dann wäre ich echt schon zufrieden.
Ach, ich habe jetzt keinen 10-Punkte-Plan ausgearbeitet.
Nee, das habe ich mir so gedacht, aber vielleicht so ein, zwei Sachen oder so, die dir so...
Naja, also der größte Skandal ist immer noch das Ehegattensplitting, was eben nicht nur eine bürgerliche Mama-Papa-Kind-Kleinfamilie fördert, sondern eben auch darin noch eine klassische Rollenaufteilung mit einer Person, die vor allem für Erwerbsarbeit zuständig ist und eine eher für Familienarbeit, für Care-Arbeit in der Familie. So, das finde ich immer noch den größten Skandal. Und dann finde ich es wichtig, ne, oder wir würden uns gerne wünschen, zu dritt Eltern eines Kindes zu sein. Es gibt aber auch Menschen, die tauchen auch nicht mal mit dem richtigen Geschlecht in der Geburtsurkunde auf, weil sie Trans-Eltern sind. Genau, also da gibt es noch viele Baustellen.
Jochen König hat 2 Kinder mit 3 Frauen. Über sein Familienmodell und andere hat er das Buch Mama, Papa, Kind von Singles, Co-Eltern und anderen Familien geschrieben. Und er stellt in Frage, ob das klassische Familienmodell noch up to date ist.
Deutschlandfunk Nova.
Ihr habt es ja vielleicht gerade erst wieder gehabt, die komplette Familienbande wieder vereint an Weihnachten. Neben Mama, Papa und euren Geschwistern waren vielleicht auch noch Tante, Onkel, Großeltern, Cousinen da. Und plötzlich ist die Bude voll, ganz verschiedene Menschen auf einem Fleck. Aline Abke ist 31 und möchte, dass das in ihrem Leben Dauerzustand ist. Sie und ihr Mann Philipp wünschen sich, dass ihre 2-jährige Tochter Johanna nicht in einer klassischen Papa-Mama-Kind-Familie aufwächst, sondern in so einer Art Großfamilie. Ich habe mit Aline drüber gesprochen, habe sie gefragt, wie sie das umsetzen wollte und sie hat sich gedacht, dass sie das eigentlich mit ihren beiden Schwestern und ihren Partnern zusammen machen möchte. Ja, möchte. Und dafür verlegen sie und ihr Mann mit Kind ihren Wohnort von Paderborn nach Leipzig.
Wir haben uns regelmäßig mit den anderen beiden Paaren halt getroffen an Wochenenden und da haben wir gemerkt, wir haben eigentlich die gleiche Vorstellung dieser Ort und die Kinder wachsen zusammen auf und Tanten, Onkels, alle helfen sich untereinander. Der bringt mal die Kinder in die Kita oder was weiß ich und ja.
Ist ja eigentlich recht naheliegend, wenn man das mit seinen Schwestern macht, weil eigentlich sind das ja die Menschen, die einem am nächsten stehen. Und sagt ja mal, Familie, Blut ist dicker als Wasser. Also kann man ja davon ausgehen, dass so ein Projekt funktioniert ursprünglich mal, aber hat es ja dann nicht. Warum
nee, es
denn
hat nicht funktioniert.
Nicht?
Es war, ich würde sagen, der Grund war so, wir haben uns jahrelang, also wirklich ab, ich glaube, ich gucke nochmal, 2014 haben wir angefangen, uns regelmäßig, ich glaube, alle 6 Wochen zu treffen. Und das war immer diese Wochenendsituation und das war letzten Endes eine Art künstliche Situation. Weil wir alle Zeit hatten, wir sind dann zusammengekommen, es war so schön. Wir haben uns vielleicht irgendwo was gemietet, wo wir das Wochenende verbracht haben und alle hatten Zeit, alle waren da und es war nicht der Alltag. Und wir haben ganz viel Stoff gehabt, wo wir rüber geredet haben. Wir haben ganz viel geträumt zusammen. Und das war letzten Endes einfach nicht an der Realität, die dann halt kam, als wir nach Leipzig gegangen sind. Und da kam dann der Alltag. Da kam, jeder hat seinen Job, jeder hat seine Hobbys, die noch in die Woche reinkommen. Und auf einmal war diese Begegnung nicht mehr so wie vorher. Wir hatten weniger zu reden, weil wir uns ja ständig gesehen haben. Und dann kam echt so diese Realität, okay, jeder hat irgendwie auch eine ganz eigene Art, wie er Entscheidungen trifft, wie er leben möchte, wie er sich den Alltag so vorstellt, wie viel Nähe, wie viel Distanz, wie viel Teilhabe am Leben. Und da haben wir einfach gemerkt, dass wir uns in den letzten Jahren dann auseinander eigentlich entwickelt haben.
Also ja. Es hat nicht gepasst. Aber ihr habt da noch nicht in einem Haus gewohnt, sondern ihr habt nur in der Nähe voneinander gewohnt, oder?
Ja.
Also es gab jetzt kein Problem für euch, so ihr müsst euch wieder auseinander dividieren, weil es nicht geklappt hat.
Nee, wir hatten erstmal gesagt, für den Anfang erstmal nach Leipzig rein, alle am besten in ein Viertel, hat so halb auch geklappt. Und später kaufen wir dann, ne, ganz klassisch irgendwie so ein, was weiß ich, so ein altes Bauernhaus und das bauen wir aus oder sowas halt, ja.
Ihr habt eure Jobs aufgegeben in Nordrhein-Westfalen, ihr hattet beide gute Jobs und habt quasi die Zelte abgebrochen, seid nach Leipzig gezogen, es hat nicht geklappt.
Mhm.
Was hat das mit euch gemacht?
Bei uns hat es besonders reingehauen, weil wir mit einem 2 Wochen alten Baby umgezogen sind. Das heißt, wir sind mit ganz, ganz viel Euphorie und Feueralpha haben wir das alles vorbereitet. Dann kam unsere Tochter und dann haben wir mit ganz viel Hilfe von Freunden diesen Übergang gemacht und sind dann eigentlich in diese neue Rolle reingeschlittert, wie wahrscheinlich alle Eltern. Jetzt weiß man es halt, ne? Dass das einfach wirklich eine riesen Veränderung im Leben ist. Und das halt von Leuten mit auffangen zu lassen, die selber keine Kinder haben, die das alles nicht kennen, das war für uns, das war krass. Wir haben einfach einen riesen Mischmasch in uns gehabt. Diese völlige Euphorie, wir sind jetzt in Leipzig, wir sind jetzt zusammen, jetzt beginnt dieses neue Leben. Und dann diese Unsicherheit durch die neue Rolle. Und dann das Konfliktpotenzial, was auf einmal sehr deutlich da war, sehr greifbar. Und dieses ganz dünne Fell, was man hat, wenn man weniger schläft, vielleicht weniger isst, weil man sich um das Kind kümmert und so. Das war für uns, wow, das war Wahnsinn.
Also jetzt nur mal rein hypothetisch. Ne? Ihr habt euch jetzt ja anders entschieden, da reden wir gleich drüber, über euren Generationenhof. Aber rein theoretisch, wenn die Situation so wäre, dass ihr jetzt mit einer 2-Jährigen umziehen würdet, mit deinen Schwestern meinetwegen irgendwo in ein Haus ziehen würdet, meinst du, das würde jetzt besser klappen, weil ihr jetzt eure Rolle mit eurem Kind zusammen habt? Meinst du, das würde jetzt mit einem 2-jährigen Kind besser klappen?
Ich glaube das nicht, weil wir mittlerweile einfach alle uns einig sind, dass wir das jetzt sehen können, dass wir uns einfach auseinanderentwickelt haben und dass wir teilweise sogar uns vielleicht gar nicht mehr, wenn wir jetzt nur Freunde wären und keine Geschwister, dass wir uns vielleicht sogar gar nicht wirklich begegnen könnten. Es sind einfach viele Gemeinsamkeiten, die wir vorher dachten, die da sind, sind einfach nicht mehr so wichtig wie vorher.
Ihr habt dann ja euch überlegt, dass ihr trotzdem nicht Vater, Mutter, Kind sein wollt, einfach nur so, sondern dass ihr lieber auf einem Mehrgenerationenhof leben wollt. Wie muss ich mir das vorstellen? Was ist das für ein Projekt?
Das war eigentlich der Schlüssel. Wir sind da einfach reingekommen, weil wir Urlaub machen wollten, total, ja, ganz unabhängig irgendwie und haben dann aber einfach gemerkt, immer wenn wir danach, wo wir in Leipzig schon gewohnt haben, dort hingegangen sind, dort die Leute einfach besucht haben oder vorbeigekommen sind, dann war das wie so ein Flow. Irgendwie alles hat gepasst. Man hat gemerkt, wie wertschätzend die Leute miteinander umgehen, wie liebevoll die Johanna irgendwie aufgenommen haben. Und wir konnten auf einmal dieses, also das, was wir uns am Anfang gewünscht haben, diese Begegnung, die so einfach geschieht, die war auf einmal da. Mhm. Jedes Mal, wenn wir dahin gefahren sind, war das einfach so. Es war irgendwie kein Stück der Wurm drin oder so. Es war jedes Mal, Johanna ist dann von einem Haus ins andere und wir haben da gequatscht und haben da noch ein Stück Kuchen gegessen und konnten irgendwie auch, ja, so ein bisschen unsere Stärken auch einbringen. Und das hat uns erstmal einfach nur berührt. Es war gar kein Plan. Es war gar kein Plan, da hinzuziehen oder jetzt was zu suchen oder so. Es hat uns einfach nur total berührt.
Mhm. Wer wohnt denn da auf diesem Hof?
Auf dem Hof wohnen erstmal die, ich sag mal so, Gründer. Das ist Sina und Jan, ein Ehepaar mit ihrer Tochter Johanna. Dann wohnen noch dort ein betreutes Wohnen. Das ist total interessant. Eine Seite von dem Vierseithof ist ein betreutes Wohnen, wo Jugendliche, die halt aus ihrer Familie rausgenommen wurden, weil sie nicht bei ihren Eltern mehr wohnen können, halt mit Erziehern dort leben. Und die Erzieher halt, ja, mit auf, zum Hof gehören. Und das sind 8 Kinder. Und ja, das war übrigens auch so ein totaler ausschlaggebender Punkt. Diese Kinder, die halt aus den Familien rausgenommen wurden, als Schutzmaßnahme.
Mhm.
Ja, und diese,
kannst du als Erzieherin ja ganz gut andocken, ne?
Ja, witzigerweise schon. Aber nicht als Erzieherin, die halt dort arbeitet, sondern eher so diese Begegnung halt, dieses Spontane, was ich schon mal gesagt hatte, das passiert halt dann. Und dann sind da diese Kinder und auf einmal kannst du eine Art Rolle dort haben, wie zum Beispiel die Älteste wollte gerne einen Bikini oder einen Badeanzug kaufen und ich durfte dann einfach mit ihr losfahren und durfte das halt machen. Und das war für mich ich habe fast geheult, als sie aus der Umkleidekabine kam. Ich hatte so ein Mama-Gefühl für diese 13-Jährige und ich konnte das kaum fassen, was da mit mir passiert. Dieses, hey, so jemand darfst du sein. Du darfst diesen Part jetzt teilweise halt übernehmen mit den anderen zusammen halt. Das hat mich total berührt. Mhm. Das war irgendwie viel mehr als normal und viel mehr als ich baue mir mein Leben auf, sondern da sind noch andere. Und ich kann irgendwie mit dem, wer ich bin, einfach dort sein und ja, es entsteht irgendwie was.
Also ihr seid jetzt quasi Mama von 9 Kindern quasi so? Also ein Mama von einem Kind und sonst Teilzeit Mama von 8 anderen Kindern noch? Dann habt ihr noch das Ehepaar mit Tochter. Das sind alle die Bewohner von dem Hof oder gibt es noch
mehr? Nein, genau, da gibt es noch weiter. Da gibt es ja ein Ehepaar, die sind ursprünglich aus Bayern, mit ihrer Katze wohnen noch dort. Dann gibt es noch ein älteres Ehepaar.
Wohnt ihr jetzt dann da, jeder hat da seine eigene Wohnung auf dem Hof oder wie läuft das?
Okay. Genau, jeder hat seine eigene Wohnung. Britta und Marco wohnen noch dort, haben ihre eigene Wohnung. Dann wohnt von dem Mitgründer noch die, wirklich die Oma, also die ist über 80, die wohnt auch noch in einer Wohnung. Unten wohnt noch eine ältere Dame.
Du meine Güte, ihr seid ja voll viel. Ihr seid voll viele Leute.
Ja, und dann haben sie noch diese Airbnb-Wohnung, wo wir damals Urlaub gemacht haben, wo ab und zu mal auch Leute übernachten. Also es können auch Gäste sein von Leuten vom Hof, es können aber auch Leute sein, die einfach mal gerade eine Bleibe brauchen oder die gerade was arbeiten auf dem Hof.
Es ist ja generell mal so, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, lauter Leute unterschiedlichen Alters und mit ganz unterschiedlicher Motivation, die da hingekommen sind und da leben. Und warum ist das für dich jetzt und für deinen Mann und vor allen Dingen auch für eure Tochter so eine Bereicherung, mit so vielen verschiedenen Menschen zusammenzuleben?
Ich kann von jedem Mensch was lernen. Aber ich habe gemerkt, dass wenn ich mich halt umgebe mit Leuten, die alle in meinem Alter sind, dann sind wir ganz häufig auf diesem gleichen Stand. Also da, wo wir jetzt gerade stehen, wollen alle irgendwie versuchen, ihre Work-Life-Balance irgendwie hinzukriegen. Kinder in die Kita, ja oder nein, wann in die Kita? Und ja, bleiben wir in der Wohnung, wo wir sind, in der Stadt oder gehen wir aufs Land oder in eine andere Wohnung, kaufen wir ein Haus? Und das ist irgendwie, ja, das ist so, alle gehen so auf der gleichen Stufe so nach vorne. Und wenn ich halt einfach mit unterschiedlichen Leuten in unterschiedlichen Altersgruppen zusammen bin, ist einfach diese Erfahrung, da wo derjenige gerade steht, das, was der gerade erlebt, das ist so was ganz anderes. Und ich kann so viel halt lernen davon.
Aline Apke und ihr Mann Philipp wollen mit Tochter Johanna zusammen in einer Art Großfamilie leben. Und deswegen werden sie, sobald ihre Wohnung fertig ist, auf einen Mehrfamilienhof in der Nähe von Leipzig ziehen und da zusammen mit ganz vielen verschiedenen Menschen verschiedenen Alters leben.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Tokio. Um die Überfüllung der U-Bahn in Tokio während des morgendlichen Berufsverkehrs abzumildern, setzt die Betreibergesellschaft auf den Appetit der Pendler und lockt Frühaufsteher mit kostenlosem Essen. Sollten in den kommenden 2 Wochen mindestens 2000 Pendler überzeugt werden, morgens früher in die chronisch überfüllte Tosei-Linie einzusteigen, werden sie mit kostenlosem Tempura, einer frittierten Speise, belohnt. Sollten es 2500 Pendler früher in die Bahn schaffen, gibt es eine Schüssel Soba-Nudeln. Bei 3000 Pendlern gibt es die doppelte Belohnung, Tempura und die Soba-Nudeln. Wir hoffen, dass das die Leute ermutigt, dabei zu helfen, dass sich die Lage im Berufsverkehr entspannt, sagte U-Bahn-Sprecher Takeshi Yamashita der Nachrichtenagentur AFP. Die U-Bahn-Betreiber versuchen seit langem, der Überfüllung der Tosei-Linie in der größten Metropolregion der Welt entgegenzuwirken. Zwischen 7.50 Uhr und 8.50 Uhr nutzen mehr als 76.000 Passagiere diese Linie, doppelt so viel wie für die Bahn ursprünglich vorgesehen. Die Auslastung liegt bei 199%. Pendler stehen so eng beieinander, dass sie sich praktisch nicht bewegen können. Ob sich der morgendliche Schlaf mit etwas kostenlosem Essen aufwiegen lässt, bleibt abzuwarten.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.